Zur Spiritualität am Samstagnachmittag begrüßt sie Stefanie Feil. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund, sagt Jesus. In einer Reihe betrachten wir dieses Jahr, wie wir mit dem Wort Gottes leben können. Heute schauen wir auf den Zusammenhang zwischen dem Wort Gottes und den Sakramenten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Christoph Ohli, Professor für Kirchenrecht und Studiendekan an der Theologischen Fakultät Trier. Grüß Gott, Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Feil, grüße Sie.
Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben und jetzt bei uns in der Sendung
gerne
sind.
Ja, gerne.
Professor Ohli, Sie haben uns schon mehrere Vorträge in dieser Reihe geschenkt. Ganz grob zum Überblick, was war bis jetzt dran?
Wir haben zum einen versucht, überhaupt einmal einen Zugang zum Wort Gottes zu finden, wie man das verstehen kann. Also wir haben einige Grundprinzipien uns erarbeitet, so die Einheit von Altem und Neuem Testament, zu der Frage der Inspiration, also wie kommen die Autoren der Heiligen Schrift dazu, das so zu verfassen, dass wir wissen, ja, es ist vom Geist Gottes geleitet. Und wir stehen jetzt so in einem Abschnitt, der versucht, auf das Wort Gottes im Leben der Kirche zu schauen. Wir hatten beim letzten Mal auch schon gesehen, dass im Prinzip ein Verständnis des Wortes Gottes nur im Leben der Kirche möglich ist. Und eben heute jetzt dieser Schritt, wo wird das Wort Gottes vor allen Dingen verkündet. Und das ist natürlich in der Feier der Sakramente. So versuchen wir, einzelne Aspekte eben zusammenzubringen und über das Jahr hinweg, ja, sicherlich nicht alle, aber doch einige wichtige Aspekte zu klären und gleichzeitig geistlich zu erschließen, dass man auch merkt, ja, ich kann selbst dann auch an die Heilige Schrift herangehen und versuchen, sie zu betrachten und das ein oder andere Wort aus dem Munde Jesu mit in meinen Alltag übernehmen.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Dankeschön, ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Grüß Gott. Ich möchte diesmal mit einem Ausblick auf das Weihnachtsfest beginnen. Vielleicht merkwürdig für diese sommerlichen Monate, aber als ich mir Gedanken machte über das Wort Gottes und die Sakramente, fiel es mir wieder ein, dass mich das eigentlich jedes Jahr berührt. Wenn wir zum Weihnachtsfest daran erinnert werden, dass der Geburtsort Jesu, die Stadt Bethlehem, übersetzt so viel bedeutet wie Haus des Brotes. Während Bet das Wort für Haus ist, steht im Hebräischen Lechem für Brot, Speise oder Nahrung. Bethlehem, Bethlehem, Haus des Brotes. Darauf hat Papst Franziskus in seiner Predigt zum Weihnachtsfest des vergangenen Jahres erneut hingewiesen, indem er feststellte, Bethlehem bezeichnet den Wendepunkt im Lauf der Geschichte. Dort wird Gott im Haus des Brotes in einer Futterkrippe geboren. So als sagte er, hier bin ich, als eure Nahrung. Er nimmt nichts, sondern er bietet etwas zu essen an. Er gibt nicht etwas, sondern sich selbst. Und Papst Franziskus führte den Gedanken dann noch weiter, indem er sagte, in Bethlehem entdecken wir, dass das Leben Gottes in den Adern der Menschheit fließt. Wenn wir dieses Leben annehmen, ändert sich die Geschichte, ausgehend von jedem von uns. Denn wenn Jesus das Herz verändert, ist der Mittelpunkt des Lebens nicht mehr mein hungriges und egoistisches Selbst, sondern derjenige, der aus Liebe in diese Welt gekommen ist. Fragen wir uns, die wir heute Nacht aufgerufen sind, nach Bethlehem zum Haus des Brotes hinaufzuziehen. Was ist die Nahrung meines Lebens, auf die ich nicht verzichten kann? Ist es der Herr oder ist es etwas anderes? So damals Papst Franziskus. Was ist die Nahrung meines Lebens? Diese Frage dürfen wir sehr konkret an uns gerichtet wissen. Es ist keine Frage nach der Lieblingsspeise, sondern die Frage nach dem, was unser Leben wirklich und dauerhaft trägt. Was ist die Nahrung meines Lebens? Als katholische Christen würden wir vermutlich doch sagen, dass wir diese geistliche Nahrung, die unserem Leben grundlegend die Richtung zum ewigen Leben weist, Jesus Christus in der Eucharistie ist. Dort empfangen wir ihn in der heiligen Kommunion mit Leib und Blut, mit Gottheit und Menschheit, mit seinem Tod und seiner Auferstehung, so, dass er in uns Wohnung nimmt und zur Wegzehrung auf unserer irdischen Pilgerschaft wird. Sein Leben, sein Sterben und Auferstehen wird darin und dadurch zu meinem Leben, zu meinem Sterben und meinem Auferstehen. In einem ganz ähnlichen Sinn hat Papst Benedikt infolge der römischen Bischofssynode zur Bedeutung des Wortes Gottes in der Kirche, die ja im Jahre 2008 stattfand, einen Gedanken der Synodenväter aufgenommen. Und jetzt kommt es. Und die Kirche als Haus des Wortes bezeichnet. Also nicht Haus des Brotes, sondern die Kirche als Haus des Wortes. Das heißt, die Kirche hütet das Wort Gottes, das sich uns in den Schriften der Heiligen Schrift auftut und das wir eben vor allem in der Liturgie der Kirche zu hören bekommen. Das ersetzt sicher keine persönliche Lektüre oder auch keinen Bibelkreis in der Pfarrei. Aber es ist doch die höchste Weise der Begegnung mit dem Wort Gottes, namentlich in der kirchlichen Gemeinschaft der Liturgie, an der wir als Getaufte teilzunehmen berufen sind. Die Liturgie der Kirche und hier vor allem die Liturgie der Sakramente, so formuliert es Papst Benedikt, ist in der Tat das bevorzugte Umfeld, in dem Gott in der Gegenwart unseres Lebens zu uns spricht. Jeder Gottesdienst ist somit von seinem Wesen her von der Heiligen Schrift durchdrungen, die uns darin, und jetzt kommen wir nach Bethlehem, ebenfalls zum Brot, zur Nahrung wird. Die Kirche also als Haus des Brotes, die Kirche als Bethlehem und zugleich als Haus des Wortes, in dem uns das Wort, das in Bethlehem Fleisch geworden ist, verkündet wird. Aber wie versteht sich das? Nun, das Wort Gottes tritt ja über unsere Ohren in uns ein. Es möchte wohnen in unserem Herzen und es möchte wirken in unserem Denken, Reden und Handeln. Es ist Nahrung, es ist Kraftquelle, aus der wir leben und wirken. Und das Zweite Vatikanische Konzil stellt sogar fest, Christus selbst ist gegenwärtig in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die Heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. In diesem Bewusstsein hat die Liturgiekonstitution des Konzils, mit dem schönen Namen Sacrosanctum Concilium, die Vorgabe aufgestellt, den, so heißt es dort, Tisch des Wortes Gottes künftig reicher zu decken, um den Zugang zur Heiligen Schrift über die Liturgie noch besser zu ermöglichen. Dann heißt es dort wörtlich, die Schatzkammer der Bibel soll weiter aufgetan werden, sodass innerhalb einer bestimmten Anzahl von Jahren die wichtigsten Teile der Heiligen Schrift dem Volk vorgetragen werden. Aus diesem Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ja dann nach dem Konzil die Praxis entstanden, dass für den Sonn- und Feiertag in der Messfeier eben nicht nur eine, sondern zwei Lesungen und das Evangelium vorgesehen sind. Und, das sei nebenbei einmal gesagt, deshalb bedauere ich es aufrichtig, wenn ich immer wieder feststellen muss, dass in manchen Pfarreien in der Sonntagsmesse nur eine Lesung vorgetragen wird. Um es vielleicht einmal in einem Bild zu sagen, dem Wort Gottes wird damit eigentlich der Mund verboten. Das ist schade und das ist traurig. Natürlich bedarf es einer guten und entsprechenden Predigt, um auch den inneren Zusammenhang dieser drei Lesungen zu erschließen. Aber auf Dauer, auf den Reichtum der Heiligen Schrift zu verzichten, und das ist ein Anliegen, das, wie gesagt, dem Konzil sehr wichtig war, nein, das kann nicht unser Ziel sein. Es kann nicht das Ziel sein, dem Herrgott den Mund zu verbieten. Denn was reden wir häufig in der Liturgie? Und dann, wenn es zur Lesung aus der Heiligen Schrift kommen soll, haben wir dann keine Zeit mehr? Das Wort Gottes will uns Nahrung werden. Und eben dies in der Kirche als Haus des Wortes. Die Kirche ist sich dieser Tatsache immer bewusst gewesen, sodass ihre Liturgie von Anfang an durch die Verkündigung des Wortes Gottes geprägt war und es bis heute auch ist. Das gilt für die Lesungen und das Evangelium sowie für ihre Ausdeutung in der Predigt. Das betrifft aber auch die Psalmen, die gebetet oder gesungen werden. Dazu die liturgischen Gebete, Orationen und Gesänge, die immer wieder auch vom Wort Gottes geprägt sind und wichtige Gedanken aus der Heiligen Schrift aufnehmen und wiederholen. Ja, der Gottesdienst der Kirche ist ohne das Wort Gottes nicht zu denken. Es kommt darauf an, wie es das Schreiben Verbum Domini formuliert, den tiefen Sinn des Wortes Gottes zu erfahren, das sich in der Liturgie im Laufe des Jahres entfaltet und uns die grundlegenden Geheimnisse unseres Glaubens zeigt. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, diesem inneren Zusammenhang von Wort Gottes und Liturgie, vornehmlich der Sakramente, wollen wir heute ein wenig nachzugehen versuchen. Bitten wir für dieses Bemühen um das Wirken des Heiligen Geistes in uns, dass er unserem Tun zuvorkomme und es begleite. Rufen wir ihn mit Vertrauen an und bitten ihn, zu uns zu kommen und in uns zu wirken.
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität auf Radio Horeb. Wir hören den Vortrag von Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier, das Wort Gottes und die Sakramente. Es geht weiter im Vortrag.
Warum sind nun das Wort Gottes und die Liturgie der Kirche so eng miteinander verbunden? Das schon zitierte Schreiben Verbum Domini, das aus dieser Bischofssynode hervorgegangen ist, unter wesentlicher Federführung von Papst Benedikt, verweist für eine Antwort auf diese Frage auf einen sehr schönen Gedanken. Hier wird von dem sogenannten performativen Charakter des Wortes Gottes gesprochen. Was bedeutet das? Das heißt, dass die Verkündigung des Wortes Gottes in Lesung und Evangelium eben nicht nur eine Art Information darstellt, so als ob damit an wichtige Ereignisse der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen erinnert, über sie informiert und berichtet würde. Nein, das Wort Gottes möchte den aktuellen Hörer als Wort Gottes in diesem Augenblick performieren. Nicht nur informieren, sondern performieren, das heißt durchdringen, prägen, nähren, verwandeln. Wer das Wort Gottes hört, soll aufbrechen, sich bekehren, sich vom Geist Gottes durchdringen lassen. Der Text von Verbum Domini bringt das sehr schön zum Ausdruck, wenn es dort wörtlich heißt: In der Beziehung zwischen Wort und sakramentalem Handeln zeigt sich in liturgischer Form das gotteigene Wirken in der Geschichte durch den performativen Charakter des Wortes selbst. Es gibt nämlich in der Heilsgeschichte keine Trennung zwischen dem, was Gott sagt, und dem, was er wirkt. Nein, sein Wort erweist sich als lebendig und wirksam, wie schon die Bedeutung des hebräischen Wortes Dabar anzeigt. Ebenso stehen wir in der liturgischen Handlung seinem Wort gegenüber, das dann bewirkt, was es aussagt. Formulieren wir das nochmal mit eigenen Worten. Dann können wir sagen, das Wort Gottes, das verkündet wird, führt in der Feier der Sakramente zur sakramentalen Handlung. Das Wort Gottes wird in der Tat des Sakramentes berührbare Wirklichkeit. Besonders eindringlich sehen wir das in der Feier der Eucharistie. Das Wort Gottes, das Jesus Christus selbst ist, wird verkündet, in Lesung und Evangelium, und wird dann im Geschehen der Eucharistie sakramentales Zeichen, also Leib Christi, den wir essen, in uns aufnehmen und der uns so zur Speise wird. Das Wort wird zur Nahrung, das Wort wird zur Tat. Und umgekehrt öffnet uns gerade die Eucharistie dann das Verständnis für die Heilige Schrift. Denn dieses Geschehen der Eucharistie am Altar lässt uns dann das gehörte Wort Gottes besser verstehen. Denken wir hier an die Worte Jesu im Abendmahlsaal, die am folgenden Tag am Kreuz auf Golgotha Wirklichkeit werden. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Im Abendmahlsaal gesprochen und von den Aposteln gehört, wird es auf Golgotha einen Tag später Realität. Wir schauen auf Christus am Kreuz und erkennen, es ist wahr, dieses Wort. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Der, der diese Worte sprach, er hat sie wirklich umgesetzt. Wir sehen am Kreuz seinen Leib, sein Blut für uns, zu unserer Erlösung, zu unserer Rettung, zu unserem Heil. Und wenn sie durch den Priester in der Person Christi in der Messfeier erneut gesprochen werden, werden sie auch in jeder Messfeier von neuem Wirklichkeit auf dem Altar. Leib Christi, Blut Christi. Wir empfangen Christus in der Kommunion. Papst Benedikt spricht deshalb in diesem Zusammenhang auch von der Sakramentalität des Wortes. In den Worten Gottes wird schon das Zeichen des Sakramentes bereits erkennbar. Oder anders formuliert, das Wort Gottes drängt zur sakramentalen Verwirklichung. Um das Heilsgeschehen im Sakrament also besser verstehen zu können, bedarf jede sakramentale Feier dieses inneren Bezuges zum Wort Gottes. So wird auch in der Kirche kein Sakrament gefeiert ohne eine Lesung aus der Heiligen Schrift und wenn möglich niemals ohne eine, wenngleich auch kurze, Predigt. Es geht darum, das Wort Gottes zu verkündigen, es auszulegen und so zur Performation, zur Umsetzung, zur Durchdringung im Hörer zu bringen. Es gilt neben der Eucharistiefeier aber auch vor allem für die Taufe und für die Firmung, für die Eheschließung und für die Weihehandlung, aber natürlich auch für die Beichte und für die Krankensalbung. Gerade auch bei den beiden zuletzt genannten Sakramenten der Heilung, also Beichte und Krankensalbung, sollte immer auch ein kurzer Text aus der Heiligen Schrift mit Erwähnung finden, um diesen inneren Zusammenhang zwischen dem Wort Gottes, zum Beispiel, lasst euch mit Gott versöhnen, oder ist jemand von euch krank, rufe er die Ältesten, also die Priester, zu sich, und dann dem sakramentalen Geschehen zu verdeutlichen. Wort Gottes und die Sakramente. Diese untrennbare Beziehung wird in nicht wenigen Erzählungen der Heiligen Schrift selbst schon deutlich. Denken wir beispielsweise an die bekannte Emmaus-Erzählung, auf die wir im Rahmen unserer Sendungen ja auch schon bereits geschaut haben. Da erläutert der zunächst unbekannte Mitgeher den beiden Jüngern den Sinn der Schrift. Und zwar mit der Absicht, deutlich zu machen, dass der Messias das alles erleiden musste, so wie es eben in den Heiligen Schriften bereits prophezeit worden war. Und diese Verkündigung und Erläuterung führt dann schließlich in, so würde ich sagen, den eucharistischen Akt im Haus von Emmaus. Der Auferstandene bricht das Brot und gibt sich ihnen darin zu erkennen. Und es heißt dann weiter, dass ihnen da die Augen aufgingen und sie zueinander sagten, dass ihnen unterwegs doch das Herz brannte, als er ihnen die Schrift erschloss. Performation ist ein anderes Wort für dieses Brennen im Herzen des Wortes. Das Wort Gottes, es entzündet das Herz und führt in die Eucharistie, führt in das sakramentale Zeichen hinein. Oder denken wir an die Rede Jesu über das Brot des Lebens in der Synagoge von Kapharnaum, wie wir sie im 6. Kapitel des Johannesevangeliums auffinden. An diese Rede hat in diesem Zusammenhang von Wort Gottes und Sakrament Papst Benedikt eben in diesem Schreiben Verbum Domini auch nochmal erinnert. Die Brotrede, so formuliert er dort, ruft das Geschenk in Erinnerung, das Mose mit dem Manna in der Wüste für sein Volk erhielt und das in Wirklichkeit aber die Tora ist, das lebensspendende Wort Gottes. Jesus bringt in sich selbst dieses uralte Zeichen zur Erfüllung. Das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Also das Gesetz, das Wort Gottes, ist Person geworden, ist Fleisch geworden. In der Begegnung mit Jesus nähren wir uns sozusagen vom lebendigen Gott selbst. Essen wir wirklich Brot vom Himmel. In dieser Rede von Kapharnaum wird das Vorwort, der Prolog des Johannesevangeliums vertieft. Während es dort heißt, dass das Wort Gottes, der Logos, Fleisch geworden ist, wird hier in der Brotrede dieses Fleisch zu Brot, das für das Leben der Welt hingegeben wird. Und in Anspielung auf die Selbsthingabe Jesu im Geheimnis des Kreuzes, bestätigt durch das Wort über sein Blut, das er zu trinken gibt. Wort Gottes und Sakrament. Wir merken immer wieder, wie diese beiden untrennbar zusammengehören. Und wir könnten sagen, als Bausteine, als Bauelemente der Kirche, das Leben und die Sendung der Kirche bestimmen. Oder prägnant formuliert, ohne Wort und Sakrament vermag die Kirche nicht zu leben. Das auch immer wieder in der Predigt, in den Lektorenschulungen oder in der Katechese deutlich zu machen, um so ein Leben aus diesen Gnadenquellen zu ermöglichen, ist die vornehmlichste Aufgabe der Priester und Diakone. Davon spricht übrigens auch das Zweite Vatikanische Konzil sehr deutlich und infolgedessen auch der Kanon 762 des kirchlichen Gesetzbuches, auf den ich als Kirchenrechtler in solch einer Reihe auch einmal verweisen muss. In diesem Kanon, in diesem kirchlichen Rechtssatz heißt es unter anderem: Das Volk Gottes wird an erster Stelle geeint durch das Wort des lebendigen Gottes, das man mit Recht vom Priester verlangt. Daher, so heißt es weiter, haben die geistlichen Amtsträger den Predigtdienst hochzuschätzen. Es gehört zu ihren hauptsächlichsten Pflichten, allen das Evangelium Gottes zu verkündigen. Noch einmal, Wort Gottes und die Sakramente, eine untrennbare Beziehung, eine Beziehung, von der die Einführung in das Messlektionar zusammenfassend bekennt, denn durch den Heiligen Geist wird das Wort Gottes zum Fundament des Gottesdienstes, zur Wegweisung und zur Quelle der Kraft für das ganze Leben. Der Geist lehrt aber auch das Herz jedes einzelnen Menschen, was in der Verkündigung des Wortes Gottes der ganzen Gemeinde der Gläubigen gesagt wird. Er entfaltet die verschiedenen Gnadengaben, ermutigt zu vielfältigem Handeln und fügt alles zur Einheit zusammen. Liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen wir jetzt gleich in einem nächsten Schritt, das hier Überlegte zu diesem Verhältnis von Wort Gottes und Sakramenten noch einmal an einer konkreten Schriftstelle und durch den Versuch ihrer Betrachtung zu verdeutlichen. Hören wir jetzt beim folgenden Lied gut hin, wenn es auch hier in dem bekannten eucharistischen Hymnus Adoro te devote von Thomas von Aquin, Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir, mit dem Blick auf das Geheimnis der Eucharistie in der zweiten Strophe dann heißt, Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir, was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann.
Das Wort Gottes und die Sakramente, das ist heute unser Thema in der Spiritualität auf Radio Horeb mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier. Wir hören den dritten Teil des Vortrags.
Der Text, den ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, betrachten möchte nun, ist ein kurzer Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Matthäus im 22. Kapitel, die Verse 34 bis 40. Hören wir ihn zunächst als Text. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn, Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Versuchen wir, diesen Text ein wenig in uns nachklingen zu lassen. Und zwar mit dem Blick auf diese Beziehung von Wort und Sakrament. Dazu kann uns vielleicht ein bekanntes Sprichwort auf die Sprünge helfen. Wir alle kennen dieses Sprichwort. Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Der Schöpfer dieses Wortspiels bringt damit auf prägnante Weise eine menschliche Empfindung zum Ausdruck. Bei all dem, was auf mich einströmt, was ich sehe, was ich höre, was ich entscheiden muss, vermag ich oft nicht mehr den roten Faden zu entdecken. Da wird vieles zu viel. Die vielfältigen Bereiche der Arbeit, des Haushalts, der Verpflichtungen, der Ansprüche. Und schließlich taucht die Frage auf, wofür ich das eigentlich alles mache? Ja, wo in all dem noch der eigentliche Sinn liegt? Eine Erfahrung, die, so glaube ich, niemandem fremd sein dürfte. Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Nun heißt es in diesem Evangelium, was wir gerade gehört haben, dass ein Pharisäer zu Jesus kommt, um ihn mit einer Frage nach der Wichtigkeit der Gebote, so heißt es, auf die Probe zu stellen. Ohne zu wissen, was diesen frommen Juden tatsächlich bewegte, dieses Ansinnen zu verfolgen, bleibt es nicht völlig undenkbar, dass auch ihn ein ähnliches Empfinden dazu drängte, wie es im Sprichwort formuliert wird. Er sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Die Juden hatten bekanntermaßen zur Zeit Jesu exakt 615 Gebote und Verbote zu beachten. Dass bei solch hoher Zahl von Gesetzen und Normen die Orientierung darüber verloren gehen konnte, welches nun wichtig und welches weniger wichtig ist, das ist durchaus verständlich. Vielleicht hatte schon lange in dem Pharisäer diese Frage, welches Gebot im Gesetz ist denn nun das Wichtigste? Und der Schmerz über die eigene Orientierungslosigkeit tief im Herzen gebohrt. Und da bietet sich ihm nun diese Gelegenheit, Jesus von Nazareth zu fragen und, so mag er es im Innern seines Herzens erhofft haben, von ihm eine hilfreiche Antwort zu bekommen. Und tatsächlich, der Herr lässt den Pharisäer nicht allein. Für ihn ist die Überlegung, ob die Frage eine Falle sein könnte, überhaupt nicht wichtig. Er kennt vielmehr den Menschen. Er schaut tief in sein Herz und weiß um seine eigentlichen Beweggründe. Und Jesus sieht die Not. Er sieht die Verwirrung und er bemerkt den Willen des Pharisäers, seinem Leben eigentlich eine gute Richtung geben und somit gottgefällig, und das heißt doch heilig, leben zu wollen. So stellt der Herr die verloren gegangene Ordnung wieder her, indem er als erstes und wichtigstes Gebot für den Menschen die Liebe zu Gott bezeichnet, und zwar mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken. Der ganze Mensch soll sich als Geschöpf des liebenden Vaters erkennen und seinem Schöpfer eine Antwort der vertrauenden Liebe mit all dem geben, was ihn ausmacht. Mit dem Herzen als Sitz der Empfindungen und Gefühle, mit den Gedanken als Hinweis auf den menschlichen Verstand und, irgendwie alles umfassend, mit der ganzen Seele, die hier zum Ausdruck des einen und ganzen Menschen wird. Diesem Gebot vermag Jesus schließlich die Liebe zum Nächsten gleichzusetzen, damit ihm als Mensch gewordenen Sohn Gottes etwas deutlich wird. Der Weg Gottes, die Liebe zu Gott, geht über den Menschen. Wer Gott liebt, muss auch den Menschen lieben. Und wer den Menschen liebt, liebt den, der ihn erschaffen hat. Und alle anderen Gesetze, alle anderen Gebote und Verbote laufen auf dieses in sich eine Doppelgebot der Liebe zu. Hans-Urs von Balthasar, einer der bedeutenden Theologen des 20. Jahrhunderts, bezeichnet dieses Doppelgebot der Liebe Jesu, so formuliert er, als Grundgerüst aller christlichen Ethik, aller christlichen Moral. Es ist der Maßstab für jedes christliche Denken, Reden und Handeln. Weder hat irgendeine Sondernorm Geltung ohne die Nächstenliebe, noch hat diese den Vorrang vor der Gottesliebe. Gott und der Mensch können also deshalb nicht gegeneinander ausgespielt werden. Niemand ist in der Ordnung Gottes auf Dauer fähig, auf einen der beiden Pole dieses Doppelgebotes zu verzichten. Denn eine Liebe zu Gott bliebe fahl und leer, wenn sie sozusagen vor den Toren des Nächsten Halt macht. Und umgekehrt, eine Liebe zum Menschen, die sozusagen als Legitimation für eine Gottvergessenheit betrieben würde, scheut ihren tiefsten Beweggrund und vermag eben nicht zu einer wirklich gereiften Liebe zu erwachsen. Nehmen wir also die Antwort Jesu auch für unser Leben ernst, dann gibt sie auch unserem Glaubensleben Orientierung. Im Glauben an Gott und im Handeln an den Mitmenschen sind viele Aspekte wichtig und wollen mit einem guten Willen bedacht sein. Das, was sie jedoch umfängt und erfüllt, ist allein die Liebe. Hätte ich diese Liebe nicht, wäre all mein Reden und Tun kalt, berechnend, egoistisch. Nichts hätte Bestand, nichts könnte Erkaltetes erwärmen, Hartes erweichen, Gedankenloses aufrütteln. Die Liebe ist die belebende Seele des Menschen. Ohne sie stirbt alles ab. Aber mit ihr lebt alles auf und bleibt. Wenn also der heilige Johannes in seinem ersten Brief schreibt, Gott ist die Liebe, dann erkennen wir, wer die Liebe ist, Gott. Wer Gott in sich trägt, trägt die Liebe in sich und nimmt so teil an seinem Leben. Wahre und echte Liebe ist deshalb die Liebe, die in Gott, in seiner Wahrheit, in seinen Geboten, in seinem Erbarmen, in seiner Bereitschaft zur Vergebung mit uns Menschen getan ist. Die Liebe, die auf diese Weise gelebt wird, steht somit für den, der bleibt und der rettet: Gott. Der große griechische Kirchenlehrer des 4. Jahrhunderts, Johannes Chrysostomus, schrieb zu diesem Evangelium: Wer den Menschen liebt, kommt dem nahe, der Gott liebt. Denn der Mensch ist das Bild Gottes. In ihm wird Gott geliebt, wie der König in seinem Bild geehrt wird. Mit anderen Worten, wer den Menschen liebt, liebt Gott, ob er es wahrhaben will oder nicht. Und in der Liebe über den Menschen zu Gott zu finden, das ist eine Gegebenheit im göttlichen Heilsplan, mit der Gott uns helfen will, ihn, Gott, zu entdecken. Der Weg zu Gott führt über den Menschen. Dazu schenkt uns jeder neue Tag unzählige Möglichkeiten, in der Familie, am Arbeitsplatz, unter Freunden, in Not und Leid, aber auch in Freude und Wohlergehen. Denken wir immer wieder beim Verlassen der Kirche an dieses Wort Jesu im Evangelium und vertrauen wir darauf: Das, was für immer bleibt, ist das, was ich in Liebe getan habe. Denn es ist Gott, der bleibt, und er ist die Liebe. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, gelangen wir dann zum Geheimnis der Eucharistie, zum Geheimnis des Sakramentes. Denn in den Sakramenten, in der Eucharistie erkennen wir, ja, Gott, von dem wir im Wort gehört haben, dass er die Liebe ist, hat uns zuerst geliebt in seinem Sohn. Er schenkt sich in jeder Messfeier von Neuem mit Leib und Blut zu unserem Heil, ja, zu meinem Heil. Und er lädt mich dann ein: Dann geh und handle genauso. Ich will dir dafür Nahrung sein. Das heißt, er ruft uns, er ruft mich, ihn über alles zu lieben und so auch den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das Wort Gottes wird in der Eucharistie ansichtig, indem wir erkennen, Gott selbst lebt dieses Wort uns vor. Er wird zur Tat, er wird zur Hingabe, er wird zum Brot des Lebens. Wort Gottes und Eucharistie, Wort Gottes und Sakrament stehen also in einer untrennbaren Beziehung zueinander. Das Wort wird dem Sakrament Wirklichkeit und das Sakrament verweist uns auf das Wort des Herrn, das auf diese Weise in uns Einzug hält, um unser Leben, so haben wir es gesagt, zu performieren, zu durchdringen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Beispiel aus dem Evangelium haben wir vielleicht doch sehen und lernen können, wie eng das Wort Gottes und die Sakramente miteinander verbunden sind. Denn in beiden ist Christus ganz und gar gegenwärtig. So wollen wir an dieser Stelle unsere Gedanken beschließen und auf die Jungfrauengottesmutter Maria, die Mutter des ewigen und fleischgewordenen Wortes Gottes, schauen. Tun wir dies heute mit den Worten des Palutinerpaters Alexander Holzbach, mit denen wir um diese Haltung der Gottes- und Nächstenliebe bitten, die wir im Wort Gottes gehört haben und die wir in der Eucharistiefeier, in der Lebens- und Liebeshingabe Jesu am Kreuz, vor Augen gestellt und als Nahrung gereicht bekommen. So beten wir. Gottes Mutter Maria, wenn wir ungehalten sind, zeig du uns deine Milde. Wenn wir hart reagieren, berühr uns deine Sanftmut. Wenn wir zornig werden, zeig du uns deine Milde. Wenn uns die Nerven blank liegen, berühr uns deine Sanftmut. Wenn wir vergelten wollen, zeig du uns deine Milde. Wenn wir aufbrausend werden, berühr uns deine Sanftmut. Wenn wir uns schadlos halten, zeig du uns deine Milde. Wenn wir hartherzig sind, berühr uns deine Sanftmut. Wenn wir kaum Nachsicht üben, zeig du uns deine Milde. Wenn wir unduldsam werden, berühr uns deine Sanftmut. Wenn wir zu kleinlich sind, zeig du uns deine Milde. Wenn wir uns schnell verschließen, berühr uns deine Sanftmut. Maria, Mutter Jesu, du elegante Frau, zurückhaltend und vornehm, lehr uns den sanften Mut, der Milde walten lässt und Gottes Güte ausstrahlt.
Amen. Die Spiritualität auf Radio Horeb. Wir haben den Vortrag gehört von Professor Dr. Christoph Ohly, das Wort Gottes und die Sakramente. Und es hat uns eine erste Hörerin erreicht. Grüß Gott, Frau Fechler.
Ja, grüß Gott. Herr Professor Dr. Ohly, danke für den Vortrag. Also ich habe doch noch manchmal Schwierigkeiten mit dem Wort des Alten Testamentes. Wir sagen auch dazu Wort Gottes. Also, dass man das dann Perforation, also Durchdringung zum Sakrament hin. Also da gibt es ja auch manche Geschichten. Es gibt wunderbare Texte, aber eben auch Kriegsgeschichten. Und also da kann ich nicht unbedingt dann glauben, dass das jetzt wirklich auf das Sakrament, auf das Sakramentale hin weist. Das ist Führung Gottes, kann ich noch sagen, aber es sind ja auch andere Auffassungen da, von der Kriegsführung zum Beispiel. Gott ist mit uns, da stand ja bei Hitler auch auf der Koppel der Hitlerjugend, glaube ich. Und wird schwer. Da werden Sie natürlich jetzt auch irgendwie das vielleicht doch unterstreichen. Aber gilt das für alles, was in der Bibel steht? Denn Jesus selbst ist ja schon Sakrament. Also was er sagt, das ist leichter zu vollziehen, nachzuvollziehen.
Ja, danke für die Frage. Denn das ist tatsächlich ja so, dass durchaus Texte im Alten Testament, aber ich würde auch sagen, der ein oder andere Text im Neuen Testament schwer zur Interpretation ist, zum Verständnis. Und dann muss man versuchen, es ist natürlich ein Versuch, gegenüber dem Wort Gottes so eine innere Linie aufzuzeigen. Natürlich haben wir im Alten Testament viele Berichte über eben solche kriegerische Auseinandersetzungen, aber immer so mit dem Ziel doch zu zeigen, in dem einen oder anderen ist das Wirken, ist das Handeln Gottes so spürbar, dass ich aber nicht an diesem Moment stehen bleiben darf, sondern schauen muss, was entwickelt sich denn dann daraus? Und das heißt, über das Alte Testament, in dem Jesus ganz lebt und das er aufnimmt, müssen wir doch schauen, wie stößt es eigentlich zum Neuen, zum Fleisch gewordenen Wort Gottes, zu Jesus Christus vor. Und dann werde ich, wenn ich bei Christus im Prinzip von der Erfüllung her angekommen bin, merken, wie manches dann natürlich auch zurückbleibt aus dem Alten Testament. Dass ich sagen muss, ja, da ist manches irgendwie doch sehr menschlich zurückgeblieben, was Auseinandersetzungen und so angeht, aber in Christus habe ich jetzt sozusagen die Erfüllung gefunden. Er ist der Friede, er ist die Vollendung, er ist es. All das Kontingente, wie man so schön sagt, das Unvollkommene, was sich darin zeigt, strömt hin zur Vollendung in Christus. Das ist jetzt sehr generell so formuliert, aber wenn ich das versuche, dann konkret an einer Stelle aufzuweisen, sage ich, wird die Stelle dadurch noch immer nicht leichter. Ich muss mich mit ihr auseinandersetzen, aber ich vermag es ein bisschen im Gesamtzusammenhang zu sehen. Aber ich gebe Ihnen wirklich recht, leicht ist das nicht immer, ja.
Dankeschön, Herr Pastor. Dankeschön.
Gerne, ja.
Die nächste Hörerin hat uns erreicht, aus Eichstätt. Frau Korn, grüß Gott.
Gut.
Grüß Gott.
Zu dem Zusammenhang von Information und Performation. Da fällt mir immer wieder, auch bei Ihrem Vortrag wieder, und vor allem, wenn der Engel des Herrn gebetet wird, dann bete ich den lieber auf Lateinisch. Da heißt es nämlich, Maria sprach Fiat mihi secundum verbum tuum. Im Deutschen ist das leider übersetzt, wie du gesagt. Und da kommt das eben nicht zum Ausdruck. Im Lateinischen heißt es dann, et verbum caro factus est. Und das Wort ist Fleisch geworden. Nicht? Also das ist die Performation dann von der von dem Spruch des Engels.
Ja, und der dann Gestalt gewinnt in der Gottesmutter, weil eben dieses Wort in ihr Fleisch annimmt.
Genau.
Und das ist das Verbum, das ist das Wort, das ist, oder Johannes würde sagen, der Logos im Griechischen, aber das stimmt, die Übersetzungen in die Muttersprachen ist immer, ich will nicht sagen Interpretation, aber ist natürlich mit dem Versuch übersetzt, es in eine Sprache zu bringen, die unserem Empfinden nahe kommt. Aber Sie haben da recht, dann fällt das ein oder andere, vielleicht doch auch entscheidende oder wichtige, ein bisschen hinten über. Und deshalb sind solche Erinnerungen, wie Sie es jetzt auch formulieren, gut, dass man nochmal sieht, ja, da steht Verbum, da steht das Wort, das Fleisch geworden ist. Also vielen Dank für den Hinweis. Danke.
Ja, gern geschehen.
Dankeschön, Professor Ohli. Danke auch Ihnen, die Sie sich beteiligt haben. Wie immer können Sie die CD, eine CD von der Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328921120 oder Sie gehen auf unsere Internetseite horeb.org. Da finden Sie in der Mediathek im Podcast-Bereich dann bald diese Sendung. Professor Ohli, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um Ihr Gebet und Ihren Segen bitten, damit wir da immer tiefer hineinwachsen dürfen.
Gerne, ja. Und eben auch mit der Ermutigung, sich dem Wort Gottes immer wieder zu stellen, damit wir es in uns aufnehmen und dadurch auch etwas geschehen kann, wie wir es gerade auch nochmal gehört haben, dieses Fleischwerden des Wortes in der Gottesmutter, das soll eben auch Fleisch werden in uns, in unseren Gedanken, Worten und Werken. Und dafür bitten wir für uns, aber eben auch für alle, die mit uns verbunden sind und für alle Menschen dieser Welt um seinen Segen, um sein Geleit. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter des Wortes, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II. Und aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne, geleite und stärke euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Dankeschön, Professor Ohli.
Ja.
Alles Gute nach Trier. Alles Gute auch Ihnen, liebe Hörer, wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.